Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass.
Content Kompass. Heute mit zwei super Gästen und zwar zum Thema Content Marketing in der Reisebranche, Tourismusbranche und warum Dominik, einer unserer Gäste, sagt, er arbeitet eher in der Tech-Branche. So würde er sich sehen. Bevor ich zu den beiden Kollegen komme, vielleicht noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wer es vielleicht mitbekommen hat, vielleicht auch eben gerade die, die nicht mitbekommen haben, ich habe mit dem Markus Hövener, mit dem OM-Café, eine neue Podcast-Serie aufgemacht, in der wir über Online-Marketing sprechen. Es soll ein Online-Marketing-Real-Talk sein. Wir wollen ein bisschen auch über Mythen oder Informationen uns unterhalten, die vielleicht so ein bisschen falsch interpretiert werden nach unserer Meinung in der Branche. Aber wir sind auch nicht immer gleicher Meinung und diskutieren auch gerne mal und vertauschen da Perspektiven aus. So, genug der Eigenwerbung, kommen wir zu unseren Gästen. Zu Gast heute der Dominik Schwarz von Home2Go und der Stefan Noske von Der Touristik. Vielleicht kurz, warum diese beiden Herren, ja, die Firmen, bei denen sie arbeiten, da liegt es nahe, dass sie sich wohl mit Touristik und Reisebranche und Online-Marketing, speziell auch SEO, auskennen, aber auch viel mit Content machen natürlich. Das kann man ja heute im SEO nicht drauf verzichten. Und Stefan Noske ist tatsächlich langjähriger Wegbegleiter schon, weil Stefan unser Ansprechpartner lange war, wir betreuen die Der Touristik und deren Tochterunternehmen ja immer noch und mit der Aufgesangagentur. Und daher kennen wir uns und deswegen war der Kontakt da und er passt halt zu dem Thema. Und der Dominik Schwarz, ich glaube, mein meistzitierter SEO in den letzten 4-5 Jahren, weil er halt einfach über den Tellerrand guckt, eine breite SEO-Denke hat und nicht nur eine SEO-Denke hat, weil er macht inzwischen ja auch schon viel mehr bei Home2Go. Und Dominik, erzähl mal kurz was zu dir, was du bei Home2Go machst und warum es da so wichtig ist, über den Tellerrand zu gucken.
Was für ein schönes Intro. Erstmal vielen Dank für die Einladung, schön hier zu sein und für die vielen Zitate der letzten Jahre, das stimmt wohl. Freue mich immer sehr. Genau, ich bin bei Home2Go die letzten 7 Jahre dort das Inbound-Marketing aufgebaut. Warum Inbound-Marketing? Ich glaube, da kann man im Laufe der nächsten Stunde nochmal drüber sprechen. Im Endeffekt, Home2Go ist ein Marktplatz für Ferienhäuser. Also du kannst Ferienhäuser auf der ganzen Welt bei uns buchen. Und wir machen das seit 7 Jahren, 8 Jahren mittlerweile. Und Inbound Marketing für uns, wir haben eine ganz klare Mission und wir wollen jeden Space, der sich nicht über den Einsatz von Budget besetzen lässt, den wollen wir besetzen, den wollen wir optimieren, den wollen wir ausbauen. Und dieser Space, das kann alles Mögliche sein, das kann eine Teilnahme in eine TV-Show sein als Experte oder Expertin. Das kann Space sein in einem Artikel in der Zeitung. Oder eben das kann auch der Space in Google sein als Suchergebnis Nummer 1, 2, 3. Das ist die Mission von Inbound Marketing und das ist Home2Go's Mission im Bereich Content unter anderem.
Sehr schön. Stefan.
Gerne. Ja, auch von mir nochmal vielen Dank für die Einladung. Genau, hast du schon angedeutet, wir arbeiten schon seit einigen Jahren zusammen. Ich selbst bin seit 2020 in der Position des Head of Performance Marketing der Touristik Deutschland. Bin dort angestellt seit 2017, habe aktuell die Kanäle SEO, Affiliate und Display Marketing unter mir. 3 Kanäle, die nicht unbedingt die größten Synergieeffekte haben. Insgesamt 5 Mitarbeiter dort drin, 3 im Bereich SEO, in dem ich auch fachlich stark mit unterstütze, da ich dort seit 2009, 2010 tätig bin. Ansonsten habe ich noch 2 Senior Manager für den Bereich Affiliate und Performance Marketing, Display Marketing, genau.
Spannend. Also beide Stellungen, ihr kommt beide, was ich bei euren Lebensläufen so spannend finde, ist, ihr kommt beide ursprünglich, habt die SEO-Wurzel beide und habt euch dabei rausentwickelt. Was glaubt ihr denn, warum gerade ihr beide, die aus dem SEO entsprungen sind, in diese Meta-Ebene da gehoben wurden und nicht irgendwer, der vielleicht aus einer Marketing-Wurzel kommt oder aus einer typischen Performance-Marketing-Wurzel, wie jetzt zum Beispiel die SEA oder so. Habt ihr da eine Erklärung für? Habt ihr euch da schon mal Gedanken darüber gemacht, warum vielleicht SEOs, das wird ja auch hier und da behauptet, da könnt ihr eine Begründung für geben, dass SEOs sich halt eignen, um halt so Meta-Ebenen-Positionen irgendwann einzunehmen. Also weil der könnte, habt ihr da eine Begründung für, warum das so ist?
Auf jeden Fall. Also aus meiner Perspektive ist es, dass du gerade im SEO ja auch nicht nur unbedingt so eine Silo-Denke haben kannst oder haben solltest, sondern schon auch interdisziplinär arbeitest, gerade was Content-Marketing-Kampagnen und Ähnliches angeht. Und insbesondere in einem großen Unternehmen oder in einem Konzern ist die Verzahnung der ganzen unterschiedlichen Stakeholder und Abteilungen sehr wichtig. Da ist jede Menge Projektmanagement auch gefragt, die ganzen Stakeholder an den Tisch zu holen. Und ich glaube, da hat man als SEO tolle Möglichkeiten, sich zu beweisen und dann dementsprechend auch in so eine Metaebene aufzusteigen.
Dominik? Ich glaube, es gibt da auch so zwei Phasen. Die letzten Jahre, so vielleicht vor 5 Jahren noch, haben SEOs einfach so eine Lücke übernommen, die sich da aufgetan hat. Es hieß dann ja, schnelle Webseiten sind wichtiger, mobilfreundliche Webseiten sind wichtiger. Und ich glaube, dass sich in vielen Organisationen die Produktmanagerinnen und Produktmanager und andere Abteilungen nicht schnell genug auf diese Sachen gestürzt haben und es wirklich in der Natur also der SEO-Branche liegt, auch immer mehr ja Verantwortung zu akkumulieren im eigenen Verantwortungsbereich und anzunehmen. Oftmals auch ein bisschen aus einer ABM-Maßnahme heraus, um ganz ehrlich zu sein, weil man vielleicht nicht direkt mehr das und das und das beeinflussen kann, dann sucht man sich halt eine andere Aufgabenstellung. Ich glaube, das ist schon auch oft genug passiert. Mittlerweile aber aus einer absoluten Not oder absoluten ja, Grundvoraussetzung heraus. Wenn ich heute nicht mehr links und rechts mitdenke, wenn ich heute immer noch glaube, dass ich mit irgendwas, was ich obendrauf packe, auf eine Webseite ranken kann, während das Produkt selber nicht konvertiert, keine gute Qualität hat, dann habe ich einfach keine Chance mehr. Also aus der Not ist im Endeffekt jetzt eine Tugend oder eine Voraussetzung geworden. Und ich finde es schön, dass viele SEOs in diesen guten Positionen mittlerweile sind. Ich finde das eine gute Entwicklung. Ich glaube, die sind grundsätzlich auch besser dafür ausgerüstet, weil sie seit Jahren viel mehr darauf trainiert sind, einfach breiter zu denken, als das andere Abteilungen oftmals auch müssen.
Aber diese produktzentrierte Sichtweise, die du ja da rausgeholt hast, also das Produkt ja auch passen muss und das Sortiment auch passen muss, ne, das Angebot im Endeffekt, ist ja, könnte man ja theoretisch auch auf dem SEA-Manager irgendwie beziehen, ne? Weil der ist ja auch davon abhängig. Also wir sind ja alle, wenn wir kanalverantwortlich sind, sind wir alle davon abhängig, dass das Sortiment passt, die Landingpages auch passen, das Sortiment passt, das Produkt passt. Das sind ja die großen Einflussfaktoren, wenn es um Conversion Rates im Endeffekt geht, ne? Weil du hast natürlich das Feld Conversion Rate Optimierung. Aber du hast eben auch das Feld Produktsortimentspolitik als auch die Marketing, ganzen Marketingkanalaktivitäten. Und am Schluss ist ja für jeden Marketingkanal Verantwortlichen wichtig, dass das Produkt und Sortiment stimmt. Ne? Also da würde ich sagen, aber es gibt schon viele Beispiele. Also wenn man so guckt, die großen Internetunternehmen, die aus Deutschland, vor allen Dingen die aus Deutschland entstanden sind, ich sag mal die großen Preisvergleichsportale, die Scout-Gruppe und so, ich meine, die haben ja alle von den Gründern her und von den Unternehmern, die dahinter stehen, einen SEO-Background, einen starken. Ne? Also ihr könnt mich korrigieren, aber ich bin jetzt nicht SEO erster Stunde, gehöre nicht zur ersten Generation, habe die jetzt nicht so mitbekommen, aber was ich so mitbekommen zu haben, ist, dass unter diesen viele dieser Unternehmen aus der SEO-Wurzel gegründet wurden, so ein bisschen so. Ne? Dominik, du hast da vielleicht, bist ja auch schon ein bisschen länger da drin oder Stefan vielleicht auch. Ich meine, es ist so, richtig?
Auf jeden Fall. Und wenn du gerade sagst, das Beispiel SEA bzw. Performance-Marketing, ich glaube, das ist eine Frage, wie im Unternehmen dann Performance-Marketing definiert wird und was dann die klassische Aufgabe davon ist. Also sollte es die Kernaufgabe von einem Performance-Marketing-Team zu sein, die Landing-Experience zu designen, wenn du mich jetzt ganz persönlich fragst, eigentlich nicht. Wahrscheinlich ist es viel wertstiftender, wenn mein Performance-Marketing-Team wirklich das beste Team ist, wenn es um das Bidding geht, wenn es um das Targeting geht, wenn es um also so wirklich die Acquisition geht. Das ist eine Wissenschaft für sich, die ja so spitz vertiefen sollen und müssen, wie sie nur können. Die Landing Experience hingegen, die sollte sich doch gar nicht unterscheiden von der Landing Experience, die ich jetzt als nochmal Kunde habe, der über Brand einsteigt oder über SEO oder über Direct oder sonst irgendetwas. Also diese Aufschlüsselung von verschiedenen Landing Experiences pro Kanal, daran glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, dass es pro Use Case unterschiedliche Landing Experience benötigt, aber die sich nicht zwangsläufig durch den Kanal unterscheiden. Ich denke, dass die, um zur Eingangsfrage zurückzukommen, ich denke, dass die Suchmaschinen-Expertinnen und Experten oftmals die meiste Vorerfahrung mitbringen, was das Design, das Aufsetzen, die Struktur und die Informationsarchitektur dahingehend angeht, weil sie mehr trainiert sind in Suchthermen und Bedürfnissen zu denken oftmals.
Also sehr, sehr nutzerzentriert. Ne? Das ist ja eigentlich das Wort. Ein Nutzer denkt ja nicht in Kanälen. Diese Kanäle sind ja ein Strukturelement, was von Inside Out geschaffen wurde, damit wir uns organisieren können in Unternehmen oder in Organisationen. Und der Nutzer ist es am Schluss gar nicht so wichtig, wo der, über was jetzt dieser Touchpoint zustande gekommen ist. Ne? Stefan?
Ja, kann ich auch nur unterstreichen, also wie du eben auch gesagt hast, also ob der User jetzt über Google gekommen ist oder auf meine Display-Ad geklickt hat, im Endeffekt hat er wahrscheinlich die gleiche Fragestellung gehabt und es geht darum, die halt bestmöglich zu beantworten, bestmögliche Beratung zu bieten. Das kann natürlich beides dieselbe Landingpage tun, da brauche ich nicht extra Inhalte für diese beiden, für dieselbe Fragestellung zu erstellen für unterschiedliche Kanäle.
Ich habe so ein bisschen rausgehört beim Intro, also Dominik denkt da ja schon, Dominik und sein Team, die denken ja schon sehr stark vernetzt so ein bisschen. Bei Stefan habe ich so ein bisschen rausgehört, ja, da sind noch nicht so viele Synergieeffekte. Ich finde es aber wahnsinnig spannend, diese Synergieeffekte, weil wenn wir hin in Richtung Nutzerzentrierung wollen und eben uns bewusst wird, dass diese Touchpoints ja dem Nutzer egal ist im Endeffekt, wie dieser Touchpoint zustande kommt, sondern er hat in dem Moment ja irgendeinen Kontakt mit unserer Marke oder unseren Angeboten. Und da bedarf es ja schon dieser Synergien zwischen diesen Kanälen, die für die einzelnen Touchpoints verantwortlich sind, um halt auch ein einheitliches Markenbild zum Beispiel zu schaffen, ne? Oder eine einheitliche Experience an den Touchpoints zu schaffen. Vielleicht dann erstmal die Frage an Dominik, weil wir merken in unseren Customer Journey Management Workshops und was darüber hinausgeht, dass wir immer Probleme haben in der Umsetzung, weil die Leute in ihre Silos zurückgehen und dann nicht mehr groß zusammenkommen und dass da diese Synergien auch nicht gehoben werden, beziehungsweise diese Abstimmungen nicht stattfinden. Weil die Organisationsstruktur halt auch schon es gar nicht vorgibt. Ne? Wie habt ihr da eine Lösung gefunden, Dominik?
Also ich glaube nicht, dass die Lösung, die ich jetzt hier für mich gefunden habe, tatsächlich sich eins zu eins übertragen lässt auf jegliches anderes Unternehmen. Und ich denke, dass da wirklich auch jede Organisation selber den eigenen Weg finden muss. Deswegen, dass man vorangesetzt. Ich kann wirklich nur für mich hier sprechen. Ich glaube, man muss eine gute Balance finden zwischen einer Zentralisierung und einer Dezentralisierung. Es gibt gewisse Themenbereiche, die zusammen in einer Organisationseinheit einfach sehr viel effizienter sind, als wenn sie in verschiedenen Silos nebeneinander laufen. In meinem persönlichen Fall hier ist es in diesem Fall die Pressearbeit, die SEO-Arbeit, Teile der Content-Arbeit. Das sind Dinge, da sprechen wir wirklich von ganz, ganz ähnlichen Prozessen, die dann sich nur möglicherweise in der Darstellungsform unterscheiden. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn wir Pressearbeit betreiben, dann wollen wir Journalistinnen und Journalisten spannende Informationen an die Hand geben und ihnen sagen, wir haben jetzt rausgefunden in unseren Daten, dass die Nachfrage zu den und den Themen, zu den und den Destinationen jetzt gerade besonders gestiegen ist, besonders gesunken ist, besonders sich im Preis verändert hat, zum Beispiel. Und das machen wir ja nicht zufällig, sondern wir schauen uns ja gezielt die Bereiche an, die Nachfrage haben, auch in entsprechend Zeitungen oder TV-Magazinen etc. Die gleiche Analyse, die machen wir ja auch für SERP, die machen wir ja auch, was Suchvolumina angeht in Google. Und stellen dann dieselbe Geschichte auf unseren Landingpages dar. Das sind nicht unterschiedliche Geschichten, das sind unterschiedliche Darstellungsformen, aber die Geschichte der Research, der Prozess im Endeffekt bis zur Veröffentlichung, ist beinahe derselbe. Da macht eine einheitliche Organisation total Sinn. Jetzt kann man das aber natürlich unendlich weiterspinnen und sagen, ja, und dann der Prozess gehört noch dazu, der Prozess gehört noch dazu und irgendwann hat man irgendwie so ziemlich alles, was im Unternehmen Kunden-facing, also dem Kunden oder der Kunde, mit dem Kontakt tritt, in einer Hand. Und das funktioniert natürlich auch nicht. Und ich glaube, diesen Cut, den muss man sehr, sehr clever wählen. Was sicherlich sehr hilft und was ich auch versuche, wenn ich gefragt werde, immer durchzusetzen, ist dedizierte Ressourcen für die Umsetzung. Denn in der Regel sind es gar nicht so sehr die theoretischen Fragen, die dann die Probleme sind, sondern wie kriege ich jetzt denn die Geschichte auch wirklich attraktiv auf meiner Landingpage hinterlegt. Und da genügend Ressourcen für die technische Umsetzung innerhalb von einer Content-Abteilung, einer SEO-Abteilung, einer Growth-Abteilung, wie immer man sie nennt, zur Verfügung zu stellen, die nicht mit dem Kernprodukt um irgendwie Priorität kämpfen müssen, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. In der Regel ist es doch so, wenn wir ein Produkt bauen, dann müssen wir einen Case machen, wie viel bringt jetzt diese Umsetzung, dieses Projekt im nächsten Quartal, was ist der Return? Und das kann ich für so Kanäle, die diesen Compounding-Effekt haben, wie es eben bei SEO und Content der Fall ist, oftmals nicht Quartal über Quartal in dem Maße beweisen, dass es kompetitiv ist zu anderen Produkten. Und dann rutscht plötzlich meine Content, meine SEO Projektliste immer weiter nach hinten und ich bekomme sie nie umgesetzt. Und ich habe so eine self-fulfilling prophecy in Gang gesetzt, dass zwar irgendwie ganz viele Leute mit SEO irgendwas zu tun haben, das aber nicht funktioniert, weil es einfach nie umgesetzt wird. Deswegen dedizierte Ressource oder zumindest dedizierte Zeit, um die Umsetzung auch wirklich machen zu können, ist, glaube ich, so eine ganz, ganz tiefliegende Grundvoraussetzung für den Erfolg.
Mit dem Compounding, du hast das Wort Compounding gerade genommen, da meinst du auch Abstrahlung auf die Marke, ne? Oder was hat's, also mehr, also Kanäle oder Instrumente, die einen Mehrfachnutzen haben, oder was meinst du?
Kann man definitiv, also definitiv auch, ja. In erster Linie ist es doch so, wenn ich budgetgetriebene Kanäle habe, dann habe ich so einen Wasserhahn, den ich aufdrehe, Budget, das ich aufdrehe, und ich bekomme unten in einem relativ kurzen Zeitrahmen irgendwas zurück. Und im besten Fall ist da so eine gewisse Marge dazwischen, dass ich sagen kann, damit betreibe ich mein Business. Oder ich gehe in die negative Marge, weil ich in einem Wachstumsmodus bin. Aber jedenfalls kann ich dann eine Berechnung anstellen und sage, Wasserhahn auf, Wasserhahn zu, Traffic und Sales auf, Traffic und Sales zu. Da habe ich einen Steuerungsmechanismus und das ist im Endeffekt das, worauf sich die Kolleginnen und Kollegen, die den Performance-Marketing betreiben, darauf spezialisieren, da den cleversten nur möglichen Weg rauszufinden, wie sich das steuern lässt, vor allem voraussetzen, also in so einem Kontext wie Travel, wo Saisonalität eben eine wahnsinnige Rolle spielt. Für Content ist es doch anders. Ich kann doch, wenn ich jetzt im Januar Content einkaufe, doch nicht sagen, wie viel dieser Januar-Content mir an Revenue gebracht hat. Aber ich habe den Compounding-Effekt, dass ich sage, der Januar-Content, der Februar-Content, der März-Content und der Dezember-Content, die liefern mir alle in 2022 und in 23, in 24 und in 25 und in 26 Traffic, weil sie Sichtbarkeit generieren, weil ich ihn wiederverwenden kann und so weiter. Und in diesem Fall, je mehr und je früher ich anfange und umsetze, desto mehr habe ich langfristig dauerhaft ein Outcome, ohne dass ich weiteren Input zugeben muss. Und das ist natürlich eine sehr, sehr attraktive Sache. Und auch da gibt es natürlich Berechnungsmöglichkeiten, wie ich den Effekt berechnen kann. Nur dieser Kurzfrist-Effekt, Quartal über Quartal oder gar Monat über Monat, den zu beweisen und zu verargumentieren in einer Prioritätensetzung, die ja kurzfristig den Fokus setzt, das ist schwierig.
Das ist eben taktisch versus Strategie dann eben auch. Ne?
Also absolut.
SEO und Content ist eher strategisch Natur und alles, was paid ist, ist eher taktischer Natur. So kann man eigentlich, obwohl man natürlich sagen kann, paid hat auch einen Long-Term-Effekt auf die Marke zum Beispiel, also kann auch strategisch sein, obwohl ich eher nicht glaube, dass ein reines Einblendung eines Werbebanners heute noch einen großen Impact, vielleicht noch ein bisschen, aber jetzt keinen Riesenimpact mehr auf die Markenwahrnehmung hat, weil wir blenden ja viel aus. Ne?
Und ich glaube, die Kollegen in Paid und Performance und Programmatic Marketing, die steigen uns völlig zurecht zu, aufs Dach, wenn wir ihnen den strategischen Nutzen absprechen würden.
Ja, ja.
Also ich weiß, wie du das meinst.
Es ist ein Zusammenspiel. Ich war ja auch vorsichtig ausgedrückt. Ich sage aber, ich glaube, den Effekt, den reine Werbung heute noch auf Marke hat, ist nicht mehr so groß wie früher, weil früher war mehr Werbung halt auch noch mal ein bisschen was Besonderes und die Wahrnehmung von Werbung war vielleicht auch noch mal ein bisschen, die Wahrnehmung von Werbung wird ja heute eher beschränkt auf wirklich, wenn ich in meiner Journey, in der Preference-Phase bin und wirklich ein konkretes Produktinteresse habe, dann bin ich vielleicht auch für Werbung offen, aber oft wird dann in den vorderen Phasen der Journey, blenden wir Werbung ja auch gerne aus. Ne?
Also auf der Kundenseite, das zum einen absolut richtig, und auf einer Produktionsseite, das ist eigentlich der Punkt, auf den ich raus möchte, sind einfach andere Prozesse, die dahinter stehen, Programmatic Marketing zu betreiben, als jetzt Content Marketing SEO zu betreiben. Und die Dinge umgesetzt zu bekommen, erfordert da einfach zwei komplett unterschiedliche Herangehensweisen.
Genau, mit der Umsetzung kämpfen wir ja auch als jetzt im SEO-Bereich als Agentur, weil wir machen mal ganz viel Audits und Analysen und sind meistens ja bei der Content-Produktion liegt es teilweise auch bei uns, aber oft eben auch beim Kunden und dann das Ding eben online stellen und so. Und wenn das nicht rund läuft, dann scheitert natürlich auch so ein SEO-Projekt, ne, oder so eine SEO-Betreuung, weil du siehst halt eher erst was, wenn du was umsetzt. sonst kannst du noch so tolle Analysen und Audits fahren, wie du willst, oder Briefings schreiben. Kommt ja nichts online. Das klappt ja bei der Touristik, da seid ihr ja auch gut eingeschliffen. Das sehen wir ja, dass zum Beispiel Kunden, die so gefühlt eine große Umsetzungspower haben und die Ressourcen auch dafür bereitstellen, das zu machen, beziehungsweise dort produzieren wir auch viel Content, aber er geht dann auch zeitnah online, ne? Das ist dann ja auch das Entscheidende. Ne? Stefan, für dich vielleicht eine Frage habe ich hier. Du, also während Dominik ja eher so ein bisschen so diese unterschiedlichen Kanäle hat, um die Synergien, wo er die Synergien noch nutzen kann und so ein gemeinsames Dach auch drüber ziehen kann, sagtest du ja, du hast ja viele Einzelkanäle unter dir so ein bisschen, ne? Und da stelle ich es mir ganz schön schwer vor, da den Überblick zu behalten, so, weil du ja nicht die Klammer so da ist, wo du so meinetwegen auch eine Kennzahl oder so auf alle Kanäle oben drüber setzen kannst, eine strategische Kennzahl, sondern das sind ja alles viele Einzelkanäle, die unterschiedliche Kennzahlen haben, wo du viel auf Kanalebene auch betrachten musst. Wie hältst du da den Überblick?
Ja, gute Frage. Tatsächlich ist es so, dass wir da verschiedene Formate etabliert haben. Also grundsätzlich planen wir erstmal für die Kanäle eine jährliche Roadmap, in der die Themen und Wachstumsziele dann abgebildet werden. Hinzu kommt dann aber auch, dass ich ein großartiges Team habe, das sehr selbstständig arbeiten kann oder sehr selbstständig arbeitet, und wir dann in Regelformaten in den Austausch gehen, die Roadmap im Blick behalten. Es ist von Daily über das Weekly, Monatsmeetings, Mitarbeiter-Jourfixe, in denen dann die Möglichkeit besteht, nochmal gezielt auf bestimmte Themen einzugehen, auszuarbeiten, Fragestellungen zu klären. Genau, große Projektmanagement-Tools nutze ich in diesen Teams tatsächlich nicht. Das funktioniert auch so sehr gut, allerdings dann im abteilungsübergreifenden Austausch schon. Aber so in den Teams sind wir aufgestellt mit der Roadmap-Planung und dann verschiedenen Austauschformaten eben, in denen wir die Themen immer wieder aufgreifen und vorantreiben.
Also so eine fachabteilungsübergreifende Kommunikation habt ihr schon. Also da, was du ja gerade gesagt, also da, um dann doch, dass jeder so ein bisschen auf dem Laufenden ist, was die anderen machen. Und eventuell dann auch Synergien dann vielleicht doch mal heben kann?
Auf jeden Fall. Also wir haben auch ein sogenanntes Trading-Meeting, das findet wöchentlich statt, in dem alle Kanäle teilhaben und Wochenzahlen, Monatszahlen reported, vorgestellt werden, auf aktuelle Themen hingewiesen wird, Schwierigkeiten besprochen werden, irgendwelche Insights gegeben werden, um halt eben diesen abteilungsübergreifenden Austausch zu ermöglichen. Aber auch mit abseits der Marketing-Teams, das Produktteam, Legal-Abteilungen, Content, sind im ständigen Austausch über eben Jira und Co. Genau.
Okay. Was nutzt ihr Jira, hast du gerade gesagt? Noch irgendein Kommunikations-Projektmanagement-Tool?
Also wir nutzen hier Microsoft Teams ansonsten noch. Mhm. Die Kanäle sind aber ansonsten auch ziemlich freigestellt in ihrer Gestaltung, wie sie sich da untereinander am besten austauschen. Es gibt einige, die nutzen nebenbei noch Trello, den Microsoft Planner, komplett unterschiedlich gestaltet. Jira ist aber momentan so das übergreifende Tool. Genau. Mhm.
Okay, jetzt, wir sind ein Content-Marketing-Podcast, wir steigen jetzt so ein bisschen von der Meta-Ebene, gehen wir jetzt rein und gehen jetzt direkt ins Content-Marketing. Wollt ihr uns so ein bisschen mal erzählen, wie ihr das Content-Marketing speziell bei euch, Content-Marketing ist ja eine Schnittstellendisziplin, vielleicht erste Frage, gibt es bei euch eine wirkliche eigene Content-Marketing-Abteilung oder ist es so ein Konstrukt, was irgendwie so sich zwischen den Welten bewegt, was ja auch ein bisschen die Natur von Content-Marketing ist? Oder gibt es wirklich, wo ihr sagt, das ist eine eigene Content-Marketing-Abteilung? Und wenn ja, wie ist diese strukturiert? Und wenn nein, wie habt ihr es sonst strukturiert?
Ich kann gerne reinstarten. Genau, also wie eingangs schon erwähnt, wir haben einmal unser SEO-Team, das unter mir steht, und dann davon losgelöst noch ein Content- und Social-Media-Team mit, ich glaube, mittlerweile 3-4 Mitarbeitern in der Redaktion, 2 in dem Social-Media-Team, geführt von meiner großartigen Kollegin Katharina Wander, mit der wir da sehr stark im Austausch sind. Du kennst sie ja auch. Genau, und gerade das Thema Content-Marketing teilt sich eigentlich auf diese beiden Teams, also Content und SEO, ziemlich stark auf. Heißt, wir sind da in der Konzeption und in der Strategie federführend für verantwortlich. In die Abstimmung geht das dann aber mit der Unternehmenskommunikation, Presse, Legal-Abteilung teilweise sogar auch, die sich diese Themen dann aufteilen. Das geht von Content-Marketing-Kampagnen, die eher so das Ziel des Medienbass oder Linkaufbau in irgendeiner Richtung verfolgen, bis hin aber auch zur CI, Branding, Kommunikation der Tour als Lead-Brand-Marke vorzustellen.
Mhm. Dominik?
Ich glaube, wir müssen ein bisschen unterscheiden in unserem Fall, in welcher Phase von Home2Go wir uns gerade befinden. Wir sind in den letzten 8 Jahren ja auch wirklich durch ganz viele verschiedene Firmenphasen gegangen. Als ich dazugekommen bin, hatten wir gerade 9 Webseite und waren wie zu 15 im Büro. Jetzt sind wir über 500 Mitarbeiter und börsennotiert. Das ist nicht mehr dasselbe, wie es jetzt vor 2 oder 5 oder 7 Jahren war. Ich fange mal ein bisschen beim Anfang an. Und zwar, so den Startpunkt haben wir eigentlich gesetzt, indem wir erstens diese Trennung zwischen Content, zwischen PR, zwischen SEO komplett aufgelöst haben. Haben uns erst gar nicht als SEO-Abteilung oder PR-Abteilung definiert, sondern von Anfang an als Inbound-Marketing bezeichnet. Mit dem großen Hintergrund, dass wir bei niemandem irgendwelche Bilder im Kopf zeigen und triggern wollen. Wenn man mit vielen Stakeholdern spricht und sagt, ja, ich bin jetzt hier für SEO zuständig, dann entstehen sofort Vorurteile im Kopf. Das sind die dann den grauen Text am Ende der Seite immer hinzufügen wollen, oder das sind die mit den Spam-Links, oder das funktioniert ja sowieso nicht, das ist also nicht wichtig. Und wir haben als Branche schon viel auch dazu beigetragen, dass es einfach einen extrem schlechten Ruf hat, wenn man sagt, oh, ich bin im Bereich SEO tätig. Und damit das nicht passiert, haben wir von Anfang an gesagt, wir nehmen da jetzt einen Begriff, der erstmal für nichts steht. Und das war vor 7 Jahren auch noch viel mehr der Fall, als es jetzt vielleicht mittlerweile sich entwickelt hat. Ob der Begriff jetzt für alle Unternehmen und Organisationsformen der richtige ist, nein, glaube ich gar nicht, aber für uns war er der richtige. Mhm. Und deswegen haben wir auch jetzt nicht speziell nur für PR oder nur für SEO oder nur für Content-Kolleginnen und Kollegen eingestellt, sondern im Endeffekt 360-Grad-Jobs geschaffen. Mein Negativvorbild waren so ein paar andere Unternehmungen, wo man dann viel Geschichten hört wie, naja, es gibt Leute, die den Content schreiben, und dann gibt es Leute, die den Content Outreach machen, und dann gibt es permanenten Kampf zwischen diesen Abteilungen. Die einen sagen, ich konnte keinen Outreach machen, weil die Story so schlecht war, und die anderen sagen, ja, ich habe so eine tolle Story geschrieben, aber die Outreach-Leute haben schon wieder versagt. Diesen Konflikt, in den will ich erst gar nicht einsteigen. Und ich glaube auch, dass wenn man nur einen einzigen Task hat den ganzen Tag, den ganzen Monat, das ganze Jahr, man sich kaum weiterentwickeln kann. Also zumindest nicht, wenn es nur so, nur Texte schreiben oder nur Outreach oder nur Aufgaben sind, die wenig mit Research, wenig mit wirklicher professionellen Entwicklungschancen auch zu tun hat. Deswegen wollten wir das anders machen und haben diesen 360-Grad-Job des Inbound-Marketeers pro Land geschaffen. Und die Aufgabe war, Ende zu Ende Verantwortung, ist es teilweise immer noch heute, Ende zu Ende Verantwortung für die Kommunikationsarbeit in einem Land. Also Beispiel, ich bin für Frankreich zuständig, also muss ich mir überlegen, welche Inhalte sind für Franzosen interessant, die reisen wollen, die ein Ferienhaus buchen wollen. Wie kann ich quantifizieren, dass dieser Inhalt, dass diese Story-Idee relevant ist? Research. Wie muss ich die Geschichte präsentieren? Ist es eine Infografik? Ist es ein Text auf meiner Webseite? Ist es ein Video? Ist es was auch immer? Und eigentlich ist es einer der ersten Schritte, was sind denn eigentlich die richtigen Medien, über die ich dann diese Story auch ausspielen kann? Ist es nur meine eigene Owned Media, meine Owned Media Assets, also meine eigene Webseite, Social oder was auch immer? Oder kann ich diese Story auch auf Medien ausspielen? Und wenn ja, welche Medien sind das denn? Ist es dann eher irgendwie ein Tabloid, eher also die Yellow Press, wo man ein bisschen knackiger die Story präsentieren muss? Oder möchte ich meine Geschichte, die ich recherchiert habe, als Thema eigentlich in der Businesspresse unterbringen oder unser Unterwetter? Also das heißt, die Anpassung an den jeweiligen Kanal, über den ich spiele. Und das führt dann zu so coolen Sachen wie, ich habe ganz viele Kolleginnen und Kollegen gehabt schon, die in ihren jeweiligen Ländern im Fernsehen waren oder im Radio und dann ihre Sache vorgestellt haben. Also jetzt gibt es dann nicht irgendwie den großen Zampano, der eigentlich gar nicht weiß, was in Spanien los ist, aber sich dann für Spanien als Deutscher ins Fernsehen dort stellt, sondern wir haben dann halt wirklich teilweise auch die Junior-Kolleginnen gehabt, die dann dort vor der TV-Kamera standen und was erzählt haben. Und das ist super cool, natürlich auch für die Kolleginnen und Kollegen, die sich dann da noch weiterentwickeln. So, das waren quasi war der Start. Wir haben das weiterentwickelt, wir haben uns in mehr Länder und mehr Brands auch weiterentwickelt. Und mittlerweile ist die Organisation so groß und so auch gewachsen, dass es an der einen oder anderen Richtung auch schon mehr Spezialisierung braucht. Also PR jetzt für uns als Unternehmer und als Unternehmen und als Arbeitgeber, das ist nicht so, was man nur nebenbei macht, sondern da gibt es jetzt auch eine spezielle dezidierte Rolle dafür. Aber ich bin trotzdem weiterhin sehr, sehr großer Freund zu versuchen, diese 360-Grad-Aufgaben zu schaffen und Stellen zu schaffen.
Super spannend. Da bist du ja ein bisschen Vorbild, muss ich sagen. Und das ist auch der Grund, das ist nicht, ich referenziere dich immer so oft, nicht ohne Zweifel hast du die auch, aber nicht wegen deiner SEO-Fähigkeiten, sondern wegen dieses Inbound-Marketing-Prinzip. Wir hießen, also der Online-Marketing-Teil bei Aufgesang hieß ja ursprünglich Aufgesang Inbound-Marketing, weil wir uns damals auch 2012 auf das Thema Inbound-Marketing setzen wollten, weil es einfach ein sinnvolles Organisationskonstrukt auch ist, auch für die Strukturierung halt so interessant ist. Wir haben aber auch gemerkt, dass der Begriff Inbound Marketing, der ja vom HubSpot-Gründer, glaube ich, erfunden wurde, ne, der Begriff, sich nicht durchgesetzt hat. Also es war so, Content Marketing und Inbound Marketing kamen so beides so parallel auf, diese beiden Begriffe. Und Content Marketing hat sich halt mehr durchgesetzt als Inbound Marketing. Deswegen haben wir uns irgendwann auch von dieser Positionierung als Agentur irgendwann gelöst, weil wir gesehen haben, dass der Markt das nicht so annimmt. Aber es ist natürlich immer noch ein sinnvolles Prinzip. Und das Spannende ist ja, hast du eine Begründung dafür, weil es geht ja wirklich ins Eingemachte, in die Strukturen, in die Unternehmensstrukturen, wenn du das so einsetzen willst. So wie ihr euch von Anfang an da eigentlich aufgestellt habt, das muss ja von oben auch gebackt werden, vor allem von oben vielleicht auch initiiert werden, oder zumindest muss oben in der Führung, im Vorstand die Offenheit dafür sein, eine Organisationsstruktur gemäß dem, wie du es gerade beschrieben hast, umzusetzen. Und ist das der Grund, warum du quasi Anfang an da schon dabei bist, dass das möglich war und dass du wirklich an den Strukturen von Grund aus beim Fundament schon mitarbeiten konntest? Und weil ich merke halt, dass es großen Organisationen, die schon gewachsen sind, wahnsinnig schwerfällt, offensichtlich so ein Ruder herumzureißen und solche neuen Strukturen zu schaffen. Also ist das der Grund, oder?
Es tut immer weh, Strukturen zu verändern, auf jeden Fall, vor allem wenn sie gewachsen sind. Und es ist sicherlich eine privilegierte Position, in die ich da gekommen bin, von sehr, sehr früh, beinahe dem kompletten Anfang an mit dabei gewesen zu sein und dann diese Struktur auch mitbestimmen zu können. Ich glaube aber schon auch, dass es viel damit zu tun hat, was die eigene Positionierung angeht. Es ist ja nicht Gott gegeben, dass wir einen gewissen Namen tragen. Jetzt hier für dich als Dienstleister und Agentur hat es noch viel mehr damit zu tun, was sucht der Markt, wie positioniere ich mich gegenüber von einem Kunden. Aber ich intern habe ja jetzt in diesem Sinne keinen Kunden, wo ich ein Keyword brauche, das andere Leute überzeugt, sondern ich kann mich ja nennen, wie ich möchte. Und genauso gut ist ja auch die Struktur, dass SEO an den CMO oder an den CTO berichten muss. Wer sagt das denn, dass es so ist? Warum kann das nicht ein eigener Board-Seat sein? Warum sollte das nicht ein eigener Board-Seat sein, wenn wir daran glauben, dass die Aufgabe wirklich so breit ist und dass wir tatsächlich Ende-zu-Ende-Qualität produzieren und aussteuern und umsetzen müssen? Warum sollte das dann nicht eigentlich eine dezidierte Rolle auch sein, die man einnehmen kann? Spricht aber auch gar nichts dagegen, zu sagen, das ist Teil bei uns von Produkt, und Produkt hat bei uns in der Organisation diese Rolle und die Content-Rolle und die SEO-Rolle und die Sichtbarkeitsrolle ist dann eher eine Stabsstelle. Es gibt keine One-Fits-All-Lösung. Es muss nicht überall so sein, wie es jetzt in den 2, 3, 4, 5 Vorbild-Poster-Child-Unternehmen ist, von denen man viel liest. Aber ich würde schon dafür Werbung machen wollen, ganz grundsätzlich zu hinterfragen, so wie es bei uns ist, wer sagt denn, dass es so sein muss? Und man kann das schon auch verändern, nur es braucht schon auch ein williges Management, das interessiert ist, zuzuhören. Nur, was ich viel öfters noch feststelle, ist gar nicht so sehr, dass das Management unwillig ist, sondern dass dem Management nicht ausreichend, nicht gut genug und nicht klar genug in der richtigen Sprache erklärt wird, was denn jetzt eigentlich auch die Vor- oder Nachteile wären, es jetzt so oder so oder so zu machen. Also wir verstecken uns als Branche viel zu häufig immer noch hinter so einem It depends. Ich weiß doch überhaupt gar nicht, was Google macht. Ich bin ja irgendwie nur so eine Nussschale in einem großen Ozean, ohne die Möglichkeit zu haben, richtig zu steuern. Ja, dann bin ich auch überflüssig, wenn ich so das wirklich von mir glaube. Und wir verwenden immer noch viel zu oft als Branche irgendwelche Kennzahlen, die einfach Quatsch sind. Und das einerseits für uns selber zu hinterfragen, halte ich für eine wichtige Aufgabe, aber auch zu hinterfragen, wenn uns das herangetragen wird. Ich habe gerade dieses Beispiel genannt von, wir sind alle Inbound-Marketeers und haben Ende-zu-Ende-Verantwortung. Das bedeutet auch, dass wir von Beginn an zum Beispiel nicht mit PR-Agenturen zusammengearbeitet haben. Das hat sich über die Zeit ein bisschen gewandelt. Mittlerweile tun wir das ein bisschen in so einem gewissen begrenzten Rahmen. Aber das Gros der PR-Arbeit oder der PR-Aspekte bei Home2Go war immer in-house. Warum? Wenn ich eine, sagen wir mal, die Standard-PR-Agentur beauftrage, dann zahle ich einen E-Chainer und dann bekomme ich einmal pro Monat einen Report und dann steht dann drin, okay, Sie waren diese Woche, diesen Monat auf der Seite 95 auf der Brigitte in einem Infokasten war Ihre Domain genannt. Und das ist ein Werbeäquivalent von 15.000 Euro und deswegen ist unser Retainer jetzt so und so viele Euro auch mehr als gerechtfertigt. Der tatsächliche Wert, der aus einer Seite X in einem Infokasten als Quelle genannt zu werden, der tatsächlich davon kommt, ich glaube, es ist relativ offensichtlich für jeden, der 3 Schritte zurückgeht, dass der Wert nicht groß sein kann und erst recht nicht halt in die Zehntausende geht. Das will ich nicht. So will ich nicht arbeiten. Das ist doch Quatsch. Das ist doch Unsinn. Also muss ich mir aber was anderes ausdenken, was mehr Sinn macht. Und muss das auch vertreten und muss das gegenüber meinem Management auch sagen, wir machen das nicht. Wir sparen uns diesen Retainer. Wir sparen uns das und das und das. Ich brauche aber dafür dieses und jenes, um es besser machen zu können. Und dann reporte ich dir nicht irgendwie den Werbeäquivalentwert, aber ich reporte dir nach 6 Monaten den Mehrumsatz, den ich da gemacht habe. Mhm. Und da die richtige Sprache zu finden, ich glaube, das ist viel mehr eine Managementaufgabe als jetzt eine Contentaufgabe, eine Fachaufgabe, irgendwie die beste Theorie zu kennen. Das ist eine Umsetzungsfrage. Eine Umsetzung kommt immer durch Management und Management kommt durch Kommunikation.
TKP, rest in peace. Würde ich, hoffe ich, sage ich, hoffe ich schon seit langem, dass das irgendwann mal verschwindet, dieser Wert, aber weil der Kontaktpreis, egal. Anderes Thema. Ja, wir haben ja bei uns auch die Fachabteilung aufgelöst 2017, auch mit Blick, bei uns war eher der Customer Journey Gedanke, weniger der Inbound Gedanke, sondern wir wollten die Nutzerzentrierung und Customer Journey und in dem Sinne mehr denken, und da macht so einen Silo aufbrechen und auflösen ja auch Sinn, irgendwie neu denken. Hier eine Frage an Stefan. Ihr habt jetzt lauter Töchter. Du hast vor allen Dingen öfter jetzt schon von Content Marketing Kampagnen gesprochen. Mhm. Wir nennen es bei uns Content Highlights, aber vielleicht willst du nochmal erläutern? Du kannst ja Content Marketing Kampagnen denken mit einem klaren Ziel. Linkbaits zum Beispiel sind so ein typisches Ding, was wir aus dem SEO-Bereich kennen, aber auch Buzz-Kampagnen jetzt im Social-Media-Umfeld eher. Es wird auch kritisiert, diese Kampagnen denken im Content Marketing, aber man kann natürlich, es ist natürlich legitim, man kann es machen, man kann versuchen mit einzelnen oder mit einem Vehikel aus 2 bis 3 Content Highlights vielleicht parallel so ein kampagnenartiges Konstrukt zu fahren. Man kann aber auch natürlich sagen, wir bauen uns, wir wollen das größte, bekannteste Magazin im Bereich Tourismus irgendwie werden. Das wäre ja eher ein strategisches Ziel, wo es eher um weniger in Kampagnen gedacht wird, sondern wirklich in einem Aufbau von einer Plattform im Endeffekt, ne? Wie macht ihr das bei euch, und vor allen Dingen differenziert ihr dann noch bei euren Töchterunternehmen, weil vielleicht kannst du mal sagen, was zu euch überhaupt, es ist, glaube ich, den meisten gar nicht bewusst, was zu der Touristik eigentlich alles gehört, dass du das mal so, Frage 1, Content-Marketing-Kampagnen versus, ich nenne es jetzt mal Content-Marketing-Strategie, und wie differenziert ihr da, und gibt es überhaupt eine Differenzierung, was ihr wo macht zwischen euren unterschiedlichen Unternehmen?
Genau, also vielleicht erstmal zur ersten Frage, genau, zu uns gehören ja mehrere Marken, Veranstalter, wie auch Vertriebsportale, allen voran die dertour.de, unsere Lead-Brand, aber auch Meyers Weltreisen als Experte für Fernreisen, Jahnreisen fürs Luxussegment, ITS.de, eher so Familie, Last Minute, Badeurlaub so in und um Europa, ADAC Reisen zählt zu uns, genau. Und
Rewe Reisen hast du noch
vergessen. Rewe Reisen wollte ich gerade sagen, wir sind ja eine Rewe-Tochter, genau, Rewe Reisen, Penny Reisen gehört dann entsprechend auch noch zu uns. Bei Rewe Reisen, Penny steht der Veranstalter Clever Tours im Hintergrund, der auch zu uns gehört. Da haben wir eher so Deal, kurzfristige Schnäppchen, Mehrwerte bei Reisen. Das kann von die zusätzliche Urlaubswoche, also 2 Wochen zum Preis von einem, bis hin zu irgendeinem Event, das vor Ort noch durchgeführt wird, um sich da eben ein bisschen vom Markt abzuheben. Und natürlich führen wir bei allen Portalen unterschiedliche Content-Marketing-Strategien durch, die sich aber vor allen Dingen halt auch durch die User-Ansprache differenzieren. Wie eben gesagt, alle Portale adressieren eigentlich eine andere Zielgruppe. Das spiegelt sich dann dementsprechend auch in der Ansprache an den User und durch die unterschiedlichen Destinationen und Preisklassen auch bei den Reisen, die wir da anbieten, spiegelt sich das halt auch in der Auswahl der Destinationen, die man bewerben kann mit so einer Marke, aber auch der Branding-Gedanke, die Nutzeransprache. Also wir sind jetzt bei der Tour zum Beispiel gerade auf dem Weg vom Sie zum Du umzuschwenken. Genau, bei Rewe oder sowas war eigentlich, zumindest über die Social-Kanäle, war das Du schon eher gegeben. Ne? Das ist so, da vielleicht aber auch nochmal aufgreifend auf das, was der Dominik gerade über die Strukturen innerhalb On2Go erzählt hat und wie er die Positionen sieht und besetzt. Da sind auch total unterschiedliche Herausforderungen. Das finde ich eigentlich ziemlich spannend. Also Home2Go ist ja, ne, hat so einen 100% Online-First-Ansatz, ist eher ein junges, sehr agiles Unternehmen, das sehr schnell auch Themen umsetzen kann und da komplett diese Online-Denke hat. Im Kontrast steht dann die Dertouristik. Wir sind ja die, ich bin jetzt in der Dertouristik online, die Online-Units der Dertouristik, die auch erst seit 2014 existiert. Der Konzern mit einer 70-jährigen Geschichte, genau, dann doch eher auch in alten Mechaniken, vor allen Dingen auch der stationäre Handel mit über 400 Reisebüros in Deutschland verteilt. Da laufen halt noch sehr alte Mechaniken, die seit lange etabliert sind. Und dieses, ich möchte nicht so und so denken oder ich möchte nicht erklären, warum brauche ich jetzt links, um bei SEO zu ranken. Das funktioniert da halt eben weniger einfach, denn du musst erstmal ein Verständnis für Online an sich bei den Leuten, die eher so aus dem stationären Handel kommen, schaffen. Da vielleicht nochmal kurz rückblickend dazu. Fand ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Genau, grundsätzlich die Differenzierung aber unserer Marken, wie eben auch schon gesagt, eher die Zielgruppen. Mit der Tour haben wir gerade eine ganz große Lead-Brand-Kampagne unter dem Claim Macht Urlaub, mit dem wir auch ein neues CI vorstellen. Aber im Grunde sind so Content-Marketing-Kampagnen, die jetzt mein SEO-Team durchführt, eher dem mit dem Ziel Medienbuzz, vielleicht auch Linkaufbau, aber auch sich als Experte darzustellen für irgendwas. Das kann, haben wir ja auch schon gemeinsam gemacht, irgendwelche spezialisierten Tools sein, was sind die besten Wanderrouten. Das können aber auch Kampagnen sein. Und das war ein ziemlich spannendes und erfolgreiches Thema, unser Hotelpreisindex 2019, in dem wir die 2020, Entschuldigung, genau, indem wir die Preise 2019 vor der Pandemie mit der Preisentwicklung dann zu Corona verglichen haben, da eine Tabelle aufgestellt haben und eine Prognose, was denn wahrscheinlich bereisbare Ziele sein werden, die dann auch noch einen Preisvorteil bieten. Und diese Kampagne ging halt komplett viral, wurde in der internationalen Presse drüber berichtet. Die britische Sun in Irland, Südafrika, das ging richtig durch die Decke. Das sind so Themen, die wir dann in meinem Team abbilden. Die Geschichten, Branding, Unternehmenskommunikation, das liegt dann tatsächlich eher im Content-Team und in der Presseabteilung. Genau.
Du bist noch auf Mute. Ihr differenziert jetzt aber nicht zwischen den Marken oder zwischen den einzelnen? Also fahrt ihr da unterschiedliche Strategien oder versucht ihr so eine, oder ihr sagt, die Blaupause hat hier funktioniert, die rollen wir auf alle anderen Marken auch aus, oder?
Nee, das nicht. Das funktioniert auch durch die unterschiedlichen Bereiche nicht. Also ne, auf der Tour hast du nicht so wirklich ein Deal-Segment, also nicht in der Ordnung, wie du das auf Rewe-Reisen hast. Da kannst du andere Sachen spielen. Bei Rewe-Reisen ja die Mein bester Deal-Kampagne mit so einer wöchentlichen Mechanik. Jeden Tag gibt's neue Deals für einen begrenzten Zeitraum. Das ist dann was, das kannst du nicht unbedingt adaptieren, beziehungsweise wir wollen uns ja schon auch mit jedem Portal von dem anderen ein bisschen abheben und nicht so ein klassisches MeToo. Ich habe auch alles langfristige Strategien, aber natürlich schon auch das Ganze irgendwie zu konsolidieren, zusammenzuführen und da in eine einheitlichere Sprache zu gehen. Und unser Fokus liegt aber auf der Tour. Und was wir differenzieren, ist tatsächlich die Maßnahmenpriorisierung. Also da nicht wie eben schon mal auch bei Dominik genannt, ne, ich muss nicht meine Programmatic-Maßnahmen gegen meine SEO-Maßnahmen priorisieren in der Umsatzgewichtung oder ähnlichem, sondern ich priorisiere eher meine SEO-Maßnahmen unter den Portalen. Also baue ich jetzt eher 200 neue Landingpages auf der Tour oder baue ich sie auf Rewe-Reisen, da ist die Brand dann klar stärker, aber auch welchen Umsatzimpact haben die? Kurz, mittel, langfristig, über welchen Zeitraum, genau. Das ist dann eher so eine Priorisierung, die unter den Portalen stattfindet, ja.
Mhm. Danke. So, jetzt kommen wir zu einer sehr generellen Frage, aber es geht ja auch um das Thema Content Marketing in der Reisebranche. Was sind eurer Meinung die größten Herausforderungen? Was macht diese Reisebranche so besonders in Bezug auf Content, was es auch irgendwie herausfordernd macht und spannend macht vielleicht auch dadurch? Dominik?
Ich glaube, die Saisonalität ist sicherlich auch nochmal eine Besonderheit, die nicht überall in jedem Ländern, allen Ländern, in allen Brands auch dieselbe ist. Also wir sehen grundsätzlich in der Reisebranche zwei große Peaks. Das eine ist nach Weihnachten. Die Leute buchen ihren Sommerurlaub fürs nächste Jahr. Und das andere ist so Last Minute. Also dann im Sommer selber. Wo kommen wir denn jetzt eigentlich auch hin? Die genauen Zeiträume allerdings unterscheiden sich von Land zu Land dann schon relativ stark auch, fast ein bisschen klischeegetrieben. Der Deutsche versucht das mit mehr Vorlaufzeit zu machen, andere Länder machen das sehr viel kurzfristiger und spontaner. Deswegen gibt es so eine One-Fits-All-Lösung auch, wann ist welcher Content wo der richtige? Sicherlich nicht. Da muss man schon wirklich ganz genau drauf schauen, für welchen Markt man auch was macht. Und man hat schon auch andere Reisegewohnheiten, nicht nur pro Markt, also selbst der Blick komplett auf jetzt nur einen Markt wie Deutschland, das alles über einen Kamm zu scheren, ist sicherlich das Falsche. Die bayerische Familie fährt mit großer Wahrscheinlichkeit sehr viel lieber in Italien, nach Italien in den Urlaub, als nach Dänemark, und die Familie aus Berlin vermutlich umgekehrt. Mhm. Und dann gibt es schon solche wirklich beinahe hyperlokalen Unterschiede, die man da betrachten muss. Und deswegen kann man gar nicht individuell genug sich aufstellen. Sicherlich eine von sehr vielen Herausforderungen.
Stefan?
Ja, ich sehe besonders auch, sich mit Bezug auf Content, sich mit dem Content vom Wettbewerb abzuheben, denn es gibt viele touristische Player, und ich sag mal, die 10 schönsten Strände auf Mallorca, das lockt jetzt niemand mehr irgendwie hervor, und ich glaube, dazu gibt es bestimmt ein paar hunderttausend, wenn nicht sogar Millionen Suchergebnisse mittlerweile schon. Die Frage ist so, also gerade auch so in Bezug auf RT-Kriterien, wie vermittle ich denn Expertise, Autorität und auch Vertrauen? Kann ich irgendwelche Insights liefern, die andere noch nicht geliefert haben? Muss ich überhaupt einen neuen Beitrag zu den 10 schönsten Stränden auf Mallorca machen, oder ist dieses Thema vielleicht auch schon komplett behandelt und ich kann mich lieber auf irgendein anderes Aushängeschild konzentrieren? So, Mallorca neu entdeckt, hat jetzt vielleicht nicht das große Suchvolumen, aber ich kann mich dadurch in Social Media präsentieren. Ich kann mich als Experte herauskristallisieren, dadurch, dass ich eben Infos liefere, die der Wettbewerb noch nicht liefert. Das sehe ich ein großes Thema, gerade in der Touristik und für Content und Content Marketing.
Mhm. Ich kann noch was so sagen. Ich habe ja eine Immobilie in Portugal, die vermiete ich auch über Airbnb und Booking. Und was ich da spannend finde, beim Buchungsverhalten, bei Booking scheinen Nutzer zu sein, die deutlich frühzeitiger buchen. Also bei Booking habe ich festgestellt, dass die Buchungen teilweise ein Jahr vorher schon getätigt werden, und während bei Airbnb eher so Spontanbucher sich rumtreiben. Das ist ganz spannend zu sehen, den Unterschied. Also die haben natürlich dann schlechte Karten, weil meistens sind dann die Slots alle schon belegt, weil die Booking-Leute schon ein Jahr vorher weggebucht haben. So, und bei aber das ist so ein Unterschied von den Nutzern, die sich auf diesen beiden Plattformen bewegen. So irgendwie finde ich ganz spannend, was ich so beobachtet habe so in den letzten Jahren. Genau. Dann vielleicht noch die Frage, habt ihr irgendwie, welche Kanäle fokussiert ihr, wenn ihr Content distribuiert? Habt ihr da so Lieblinge, wo ihr sagt, das sind schon unsere Kanäle, die stehen schon im Fokus und die anderen sind so, ja, nice to have, oder macht ihr da gar nicht so eine Differenzierung oder legt ihr da gar nicht so den Fokus auf irgendwas?
Also wir versuchen schon, so einen 360-Grad-Ansatz auch zu fahren. Ist natürlich nur, manche Inhalte funktionieren halt auf Social Media gut. Die brauchst du dann aber nicht unbedingt für SEO zu optimieren, weil da nicht wirklich das Suchvolumen dahinter ist. Aber auch On-Media wie Newsletter. Und wir versuchen schon, das so zu vereinheitlichen, dass du einen Content produzierst und davon verschiedene Ableitungen hast, die du dann zum Beispiel für deinen Newsletter nutzen kannst, die du über Social spielen kannst, für SEO relevant sind. Und so weiter. Genau. Das Einzige, was vielleicht auch noch eine Ausbaustufe ist, ist so gerade im Display-Marketing zu versuchen, erst eher mal mit inspirativen Inhalten an den Start zu gehen. Wir sind ja aktuell eher so im Lower Funnel unterwegs. Der Upper Funnel, gerade so über Native Advertising und sowas, ist was ausbaufähig. Da arbeiten wir gerade dran und da sehe ich eigentlich auch noch spannende Chancen, zumindest Traffic zu generieren. Ja.
Dominik? Kann ich nur bestätigen, dass sicherlich auch unser Anspruch. Ganz persönlich, was mir am meisten Spaß macht, ist eigentlich der Bereich, wenn Dritte proaktiv über uns berichten. Also meistens ist dann die Medienarbeit. Was uns zum Beispiel einfach extrem stolz gemacht hat, ist, dass jetzt zum zweiten Mal, wie sogar zum dritten Mal, die New York Times über uns berichtet hat, über unsere Artikel, also unsere Story berichtet hat, ohne dass wir überhaupt einen Outreach gemacht haben. Also die haben offensichtlich unsere Analyse gefunden und fanden die wert, darüber zu berichten und zu verlinken. Das ist natürlich ein Ritterschlag, der nochmal ganz besonders ist. Und das ist ja auch unser Anspruch. Also wir wollen ja wirklich auch Content produzieren, der ohne Rücksprache von Unternehmen wie der New York Times veröffentlicht werden, weil sie sagen, das ist trustworthy source. Und wir verlinken natürlich auch unsere Sources, wenn wir sie haben. Mhm. Das ist super cool und ein gutes Erfolgserlebnis, viel Motivation fürs Team, viel Motivation auch für mich. Und das hat man in eigentlich kaum einem Kanal wie jetzt der Medienarbeit auch so sichtbar.
das ist für jeden Content, für mich ja auch, wenn mich wer referenziert oder irgendwie auf mich verweist, ist das auch immer so ding und das gibt einem immer wieder neue Energie, neu zu publizieren und zu rauszuhauen. Wie trackt ihr? Verlinkungen sind ja zu tracken, klar, über Backlink-Tools, bla bla bla, kriegt man das mit, wer einem verlinkt, aber so Brand-Mentions, auch offline eventuell, ich weiß jetzt nicht, ob dieses New York Times Beispiel online oder offline stattgefunden hat. Wie trackt, habt ihr ein Tool, wie ihr versucht, das zu tracken oder verschiedene Tools, also diese Mentions auch, jetzt mal die Backlinks weggelassen? Dominik? Also, weil du hast gerade das Thema mit den Mentions, so deswegen.
Ja. Na, wir verwenden tatsächlich mehrere Tools, sowohl um online als auch offline Erwähnungen zu finden. Ich glaube, was mitschwingt in deiner Frage, wenn ich sie richtig verstanden habe, ist auch so ein bisschen die Bewertung. Ich versuche, großen Wert drauf zu legen, dass wir uns nicht in Analyse-Tätigkeiten, was jetzt wie viel wert ist an Verlinkung, Erwähnung oder so weiter verlieren. Im Endeffekt sind das alles Gummipunkte. Und
mir ging es eher um die Tools tatsächlich.
Okay, tatsächlich. Gut, also wir verwenden mehrere Tools und die Bewertung findet dann gar nicht in so einem komplexen Prozess statt, sondern in erster Linie tatsächlich zählen wir.
Also aber irgendwie auf dieses New York Times Beispiel, nehmen wir das mal. War das eine Online oder Offline? Was war das?
Das war mindestens online, online weiß ich gar nicht. Und das kam dann über die Medienbeobachtung
rein. Und dann habt ihr so Tools wie Cision oder so zum Beispiel oder Echo,
wie heißt das? Meltwater und Mentions.net sowas, genau.
Okay. Ihr habt, der Stefan hat es vorhin angesprochen schon, Customer Journey. Du sagtest Lower Funnel Customer Journey. Muss ja kein Funnel sein. Wir haben das auch mit dem Funnel verheiratet bei unserem Customer Journey Modell von Aufgesang. Du sagtest ja, ihr seid eher im Lower Funnel, übersetzt eher so in den Abverkaufsphasen. Habt ihr einen Fokus zumindest, was das Display Marketing angeht oder die Display Werbung angeht? SEO, klar, du hast ja auch gesagt, Content, wenn wir von Ratgeber Content sprechen, dann sind wir halt im eher Upper Funnel oder in früheren Phasen der Customer Journey. Habt ihr irgendwo so einen Fokus, wo ihr sagt, wir in unseren Customer Journey Management Workshops, wir fragen halt die Kunden und versuchen rauszuarbeiten, weil es, glaube ich, keinem Unternehmen der Welt gelingt, in allen Phasen der Customer Journey perfekt aufgestellt zu sein. Ich glaube, es gibt's nicht so. Und jeder legt ja für sich fest, in welchen Phasen der Customer Journey, was sind die erfolgskritischsten Phasen in der Journey für uns, wenn man jetzt mal nach den klassischen Customer Journey Phasen geht. Und habt ihr da eine Präferenz, wo ihr mal gesagt habt, das sind für uns die erfolgskritischsten Phasen oder versucht ihr das so ein bisschen so von der Attribution, sag ich jetzt mal, obwohl das jetzt auch so ein Wort ist, aber da ist ja schon eine Art Attribution, sich auf eine Phase festzulegen. Habt ihr da eine Präferenz oder versucht ihr das irgendwie gleich zu halten, dass ihr versucht, alle Phasen sind für uns wichtig und versuchen gleich zu behandeln oder legt ihr irgendwo einen Fokus drauf?
Wir sind historisch halt im Lower Funnel sehr stark vertreten. Das hat sich einfach so etabliert. Vor allen Dingen auch, also Touristik, Lower Funnel sind halt eben dann, ganz unten sind die Hotelnamen, über die ein User zum Beispiel über SEO halt auch kommt. Wenn man jetzt rein auf Abverkauf zielt, ist das natürlich das Wichtigste. Im Mid Funnel sehe ich dann eher so die ganze inspirative Urlaubsphase, die allerdings auch schon so ein bisschen in den transaktionalen Bereich geht, also hier Spanien, Urlaub, was kann ich denn da machen, welcher Reisetyp bin ich und sowas und der Upper Funnel dann, wohin will ich denn überhaupt reisen, wenn noch überhaupt nicht klar ist, was will ich denn in meinem Urlaub machen, genau, und ja, im Lower Funnel, wie gesagt, sind wir eigentlich schon recht gut aufgestellt, arbeiten natürlich aber auch da immer an kontinuierlicher Verbesserung. Fokus liegt aber aktuell tatsächlich eher so auf dem Mid- bis Upper Funnel, eben auch um diese Expertise als zweitgrößter Reiseveranstalter in Deutschland eben noch stärker zu platzieren und vor allen Dingen auch die Expertise und die Beratung, die wir in unseren Reisebüros leisten können, auch online abbildbar zu machen. Ne? Also eben nicht nur die 10 schönsten Strände auf Mallorca, sondern konkret Highlights vorstellen in Form von Hero-Contents nennen die sich bei uns, in denen wir dann Reiseziele bis aufs kleinste Detail vorstellen.
Dominik?
Ich glaube, es kommt auf den Kanal drauf an. Also das meine ich mit der Erstellung von einer Story. Die Prozesse sind relativ lange die gleichen, aber dann je nachdem, auf welchem Kanal die dann ausgespielt wird, kommt sie in ein bisschen einer anderen Form. Und während wir als Mediengeschichte vielleicht dann die Top-Unterkünfte oder die Top-Entwicklung der Unterkünfte in Portugal beleuchten und dann dort eher Metadaten veröffentlichen im Sinne von Nachfrageveränderung, Preisveränderung und so weiter und das dann sicherlich eher sehr ganz oben am Funnel erst ansetzt, wenn das in einer Zeitung veröffentlicht wird, würden wir dieselbe Story auf unserer eigenen Seite auch laufen lassen, aber dann mit direkten Top-Listen mit dazu. Und übrigens, das sind jetzt hier 10 gute Beispiele für die Kategorie und 10 für die Kategorie, was natürlich in der Hoffnung gemacht wird, dass das dann sehr viel näher auch einem Kauf bzw. einer Vermietung entsprechend liegt. Und ich glaube, dass man dieselben Content-Typen auch mit relativ wenig Anpassung auch an die Funnel-Stufe oft anpassen kann.
Okay, danke. Ich lasse die übliche Corona-Frage lasse ich hier weg, die geplant war, weil ich glaube, wir haben keine Lust mehr, über Corona zu sprechen langsam. Deswegen, obwohl es natürlich für euch, für eure Branche halt ein großer Einschnitt war. Die lasse ich jetzt einfach mal weg, zugunsten der guten Laune. Was sind eure größten Learnings aus den letzten Jahren in Bezug auf Content Marketing, SEO, Marketing allgemein? Seid ihr beide ein bisschen breiter auch aufgestellt? Es ist irgendwas gewesen in den letzten Jahren, wo ihr nochmal so gesagt habt, ey, da habe ich nochmal echt was mitgenommen und für mich nochmal so ein nicht Mindset-Shift, aber so ein Highlight nochmal gehabt für mich selber in der Entwicklung, was ich aus einer Kampagne, aus mehreren Kampagnen, aus der allgemeinen Arbeit irgendwie mitgenommen habe. Dominik?
Ich glaube, dass die Qualität, in der wir arbeiten müssen, einfach immer mehr ansteigt. Und das, was vor 5 Jahren noch funktioniert hat, das kann so jetzt nicht mehr funktionieren. Einerseits, weil einfach immer mehr Mitbewerber ähnliche Dinge jetzt machen, was grundsätzlich erstmal gut ist. Also wir bewegen uns von kompletter Spam zu okay Qualität, zu besserer Qualität, zu sehr guter Qualität. Das ist eine positive Entwicklung. Aber wenn wir wirklich anstreben, eine gewisse Meinungsführerschaft in einem Thema zu erreichen, dann kommen wir halt mit einer einzelnen Infografik nicht mehr weiter. Und das zeigt sich schon auch in den Voraussetzungen, in der Zeit und in der im Umfang, wie dann so eine Story vorbereitet und umgesetzt werden muss. Und ich sehe, dass da gerade im journalistischen Bereich sehr viele Zeitungen und sehr viele Magazine wirklich sich enorm weiterentwickelt haben. Der ganze Bereich Datenjournalismus, der ist jetzt nicht nur bei den ganz, ganz großen Blättern Standard, sondern auch bei den mittelgroßen Zeitungen. Und das muss man erstmal nachmachen. Da muss man erstmal gleich gute Qualität auch liefern. Und deswegen kann man eigentlich gar nicht genug in diese Bereiche rein investieren. Und gleichzeitig macht es auch sehr, sehr viel mehr Spaß, also so eine Story zu bauen, die einfach an Komplexität und an Gehalt 10-mal besser ist als vor 5 Jahren, macht doch auch sehr viel mehr Freude. Und das ist so mein größtes Learning. Wir müssen 2-mal mehr warum fragen. Das einmal fragen, das vor 5 Jahren noch gereicht hat, reicht nicht mehr aus. Wir müssen nochmal 1, 2, 3-mal mehr nachhaken, bis wir dann wirklich zu der Antwort kommen, die wir brauchen, um ganz oben mitzuspielen.
Stefan?
Kann ich alles unterstreichen, darauf aufbauen vielleicht noch, was mir die letzten Jahre aufgefallen ist, ist so, wie wichtig das gegenseitige Verständnis innerhalb eines Unternehmens ist, auch Verständnis dafür, was die Ziele von anderen Bereichen sind, nicht nur so alles durch die eigene Brille zu sehen und dann versuchen, so ein gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame Zielsetzung zu entwickeln. Und wenn man das schafft, macht die Zusammenarbeit oder die Arbeit im Allgemeinen einfach so viel mehr Spaß. Und wenn man an einem Strang zieht und dann Ergebnisse sieht, und auch merkt, dass andere auch mehr Verständnis für einen haben. Das ist eine ganz große Sache und so macht das Arbeiten Spaß. Ja.
Das ist eine perfekte Überleitung. Ich habe gerade ein Interview für den SEO-Vergleich-Podcast gegeben. Da habe ich das, was du gerade eben gesagt hast, auf eine gesellschaftliche Ebene gehoben und habe gesagt, dass wir alle offener sein müssen für andere Perspektiven, weil nur so kommen wir weiter. Weil eine andere Perspektive ist kein Feind, sondern kann sogar ein Freund sein, weil wir uns dadurch, wenn wir offen bleiben, dadurch weiterentwickeln können. Wenn wir einmal nur in unserem eigenen Tunnel uns befinden, dann ist Weiterentwicklung halt, dann ist Stillstand halt angesagt, ne? Weil wir kriegen ja nur, wir schaffen ja nur eine Weiterentwicklung durch neue Perspektiven. Das ist halt, denke ich, dann ein ganz schönes Schlusswort. Habt ihr vielleicht noch Fragen? Könnten vielleicht noch 5 Minuten, wenn ihr noch was habt, vielleicht ist euch ja was aufgefallen. Ich verstehe ja die ganze Zeit die vorbereiteten Fragen hier. Vielleicht ist euch beiden, ihr wollt ihr gegenseitig euch noch mal eine Frage stellen, weil ihr seid ja zwei Branchenkollegen. Habt ihr irgendwas noch, was vielleicht für die Zuhörer auch interessant sein könnte, was ihr euch gegenseitig fragen wollt? Oder macht ihr das dann in einem anderen Rahmen?
Ad hoc haben wir gerade, glaube ich, schon ziemlich wichtige touristische Themen auch angesprochen oder generell so Unternehmensstruktur. War, glaube ich, schon ziemlich viel dabei. Mir wird ad hoc jetzt nichts einfallen. Dominik?
Ich freue mich jedenfalls sehr, dass wir hoffentlich dieses böse Corona-Wort hinter uns lassen. Toi, 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 dass es uns nicht wieder einholt und dass wir uns wieder sehen können. Wir haben gerade schon festgestellt in der Vorbesprechung, dass wir uns vor 10 Jahren das letzte Mal gesehen haben in Persona. Es wäre doch schön, wenn es nicht wieder 10 Jahre dauert. Und das gilt natürlich jetzt nicht nur für uns drei hier, sondern überhaupt mehr Austausch mit der Branche, mehr Austausch mit den ganzen tollen Kolleginnen und Kollegen, die es da draußen wirklich gibt. Das ist schon super. Ich hatte jetzt große Freude, zweimal gerade in den letzten Wochen auf einer Konferenz sein zu können und man ist das gar nicht mehr gewohnt. Richtig toll. Hoffentlich wird das bald wieder Normalität. Da freue ich mich sehr drauf. Und dann fallen uns ganz sicherlich auch noch deutlich mehr Fragen ein, die wir dann aber besser ohne Kamera beantworten.
In dem Sinne, danke euch beiden, dass ihr da wart und dass ihr auch so offen gesprochen habt. Das ist ja für Inhouse nicht immer selbstverständlich, ne? Ihr habt ja auch eure Vorgaben, müsst ihr euch an gewisse Sachen ja auch halten. Da sind wir ja als Dienstleister immer oft, können wir oft freier irgendwie reden. Deswegen nochmal danke dafür. Ja, an die Zuhörer, hoffe, hat euch gefallen, die Folge. Ich fand's gut, richtig gut. Folgt uns bei YouTube, Spotify, Apple Podcast, was es da so alles draußen gibt. Bewertet uns bei Apple Podcast, freuen wir uns auch immer drüber. Und hört mal beim OM-Café mit Markus Hübner und mir rein. In dem Sinne, bleibt gesund und genießt den Sommer.
Tschüss. Dankeschön.
Tschüss.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gessen. Content Kompass. Content Kompass.